ARD. Am Wochenende gab es eine Friedenskonferenz für die Ukraine. Und wir fragen uns, ist jetzt Frieden möglich?
Sehr viele Menschen in Deutschland sind einsam. Was hilft dagegen? Wie kommt man da raus?
Und Frauen in Schützenvereinen sind in Deutschland noch lange nicht die Regel. Und ein sehr großer Verein aus Nordrhein-Westfalen sorgt da jetzt für Gesprächsstoff.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. An diesem Montag willkommen zu 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Heute mit Marlies und Moritz. Marlies Schaum und Moritz Zacho.
Marlies sitzt in Köln und ich bin aus Hannover zugeschaltet. Schön, dass ihr dabei seid. Bestimmt ja noch mit ordentlich Fußball im Kopf. Dieses herrliche deutsche 5:1 gegen Schottland zum Auftakt. Ich fand es richtig gut.
Also wir sind heute Morgen tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit hier in der Kölner Innenstadt noch ordentlich angetrunkene Schotten entgegengetaumelt. Ich weiß nicht, ob die noch von Freitag übrig sind. Aber heute Nachmittag um 3 spielt die Ukraine zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft. Und wie gerne hätten Moritz und ich euch passend dazu heute Morgen gesagt, hallo, es gibt jetzt einen handfesten Plan für Frieden in der Ukraine. Aber den gibt's leider eben noch nicht. Und das nach mehr als 2 Jahren Krieg. Das hat allerdings auch am Wochenende bei einer großen Friedenskonferenz keiner erwartet. Die war am Wochenende in der Nähe von Luzern in der Schweiz.
Ja, Weg zum Frieden haben sie die Konferenz genannt. 93 Staaten waren dabei, Russland aber nicht. Russland war auch gar nicht eingeladen, wollte auch nicht dabei sein. Und wenn die Partei nicht mit am Tisch sitzt, die Krieg gegen die Ukraine führt, dann kann man logischerweise auch keine Friedensverhandlungen starten. Aber darum ging es auch nicht. Alle, die bei der Konferenz waren, wollten eine Grundlage für mögliche Friedensverhandlungen mit Russland erarbeiten. Für einen Friedensprozess, auf den ja viele warten.
Und das haben sie geschafft, also diese Grundlage. Es gibt eine offizielle Abschlusserklärung dieses Friedensgipfels und da steht eben unter anderem drin, dass alle, die diese Erklärung unterzeichnen, von Russland zum Beispiel die Einhaltung des Völkerrechts fordern und dass sie auch den Angriff Russlands auf die Ukraine ablehnen.
Diese Abschlusserklärung ist wichtig, vor allem symbolisch. Es ist ja längst nicht so, dass alle Staaten dieser Welt auf Seite der Ukraine sind und gegen Russland. Und ich finde, das vergisst man ja manchmal auch aus deutscher und europäischer Perspektive. 13 Länder wollten da gestern nicht ihre Unterschrift drunter setzen, unter anderem Brasilien, Indien und Südafrika.
Aber dennoch, wenn das jetzt ein erster Schritt war, was kommt denn danach? Also wie kann ein Frieden in der Ukraine überhaupt funktionieren? Denn dass es da ja irgendwann mal eine Lösung geben muss, denke ich, ist irgendwie allen klar. Also dieses menschliche Leid auf beiden Seiten, das ist ja unfassbar. Diese Ukrainerinnen hier in Münster, in Nordrhein-Westfalen, sagen, wir wollen daran glauben, dass es Frieden geben kann.
Ich habe meinen Vater fast seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich war an meinem Heimatland nicht mehr so. Und ja.
Frieden! Freiheit! Völkerrecht!
Wir sind immer optimistisch, immer, obwohl die Tränen fließen, immer sind wir optimistisch, dass es aufhört. Wir verlieren nie die Hoffnung.
Als Kind lernt man ja von den Erwachsenen, Gewalt ist keine Lösung, ihr müsst miteinander reden, man muss Kompromisse finden. Aber leider ist die Realität ja sehr viel komplexer. Mich beschäftigt dieser Krieg auch in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite natürlich beruflich, als Redakteur in einer Nachrichtenredaktion des NDR, aber dann eben auch privat. Teile meiner Familie kommen aus der Ukraine und da bekomme ich so einiges mit. Zum Beispiel, dass Familienmitglieder fliehen mussten und jetzt erstmal in Deutschland leben und sich natürlich täglich fragen, was passiert da eigentlich mit meinem Heimatland?
Wusste ich gar nicht, dass du Familie in der Ukraine hast, krass.
Ja, Fakt ist, dass es trotz der Erklärung vom Wochenende nicht bald diplomatische Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben wird. Das ist aktuell ziemlich unwahrscheinlich. Russland will ja die Ukraine weiterhin komplett einnehmen. Die Ukraine wiederum will, dass Russland alle eingenommenen Gebiete zurückgibt und die Ukraine als unabhängigen Staat anerkennt. Und es gibt deshalb 4 Szenarien, die laut Expertinnen und Experten eintreten könnten. Szenario 1, eine der beiden Seiten gewinnt. Dann würde sich entweder Russland oder die Ukraine auf dem Schlachtfeld militärisch durchsetzen. Dass die Ukraine gewinnt, wird aber nicht für sehr wahrscheinlich gehalten. Aber es gibt auch Zweifel daran, dass Russland gewinnt.
Eine Option wäre natürlich auch, Möglichkeit 2, ein Waffenstillstand. Also ein Waffenstillstand, der international von neutralen Ländern unterstützt wird, kontrolliert wird. Präsident Putin, der russische Präsident, der hatte am Freitag vor dieser Konferenz aber gesagt, ja, wir wären schon dazu bereit, aber unter mehreren Bedingungen. Also er möchte zum Beispiel, dass westliche Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden und auch, dass die Ukraine auf einen Beitritt zur NATO verzichtet. Das sind Forderungen, die sind nicht neu, aber für die Ukraine eigentlich nicht akzeptabel.
Ja, dann gibt es noch Szenario 3, der Abnutzungskrieg. Es würde weiter Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine geben, ohne dass dabei eine Seite nennenswerte Gewinne erzielen kann. Stattdessen würden auf beiden Seiten weiterhin Menschen sterben und Material vernichtet werden. Das halten momentan viele für realistisch, aber das wäre dann ja noch kein Frieden.
Genau, deswegen könnte auf sowas wie einen Abnutzungskrieg so eine Art Einfrierungszustand folgen. Also beide Seiten sind militärisch so erschöpft, dass sie auf dem Schlachtfeld nicht mehr weiterkommen. Es könnte dann so eine Art Waffenstillstand geben und dann Gespräche, ne, in denen man klärt, wie es weitergeht. Dieses Szenario wird gerade für sehr realistisch gehalten. Allerdings ist die Ukraine wohl noch weit entfernt davon, das zu akzeptieren. Also eine große Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine ist dafür, sich weiter zu verteidigen.
Unsere Kurznachrichten.
Vor dem EM-Sieg der Engländer gegen Serbien gab es eine Schlägerei zwischen Fans der beiden Teams. Auf Videos in den sozialen Medien sieht man, wie Stühle durch die Luft fliegen und Scheiben zu Bruch gehen. Die Polizei in Gelsenkirchen hat 7 serbische Fans in Gewahrsam genommen und es gab auch eine Strafanzeige. Nach dem Spiel blieb aber laut Polizei alles ruhig. Dann gab es aber noch einen Vorfall in Hamburg, wo die Niederlande gegen Polen gespielt haben. Der Vorfall soll laut Polizei nicht mit dem Fußball zusammenhängen, fand aber in der Nähe eines Fanmarsches der Niederländer statt. Ein Mann hat mit einem spitzen Schieferhammer und einem Molotow-Cocktail Passanten und Polizisten bedroht. Polizisten haben ihn dann angeschossen und so außer Gefecht gesetzt.
Es gibt mehr einsatzbereite Atomwaffen auf der Welt, das sagt das Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem aktuellen Jahresbericht. Die meisten Atomwaffen haben die USA und Russland, insgesamt rund 90% des weltweiten Bestandes. Das Institut spricht davon, dass Atomwaffen seit dem Kalten Krieg nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben wie jetzt.
Das Wochenende über gab es Verwirrung rund um eine mögliche Feuerpause im Gazastreifen. Die israelische Armee hatte angekündigt, tagsüber Kampfpausen im Süden des Gazastreifens einzulegen, damit Hilfsgüter zu den Palästinensern kommen können. Premier Netanyahu und auch sein Verteidigungsminister Gallant haben aber gesagt, dass sie das nicht angeordnet haben.
Und dann gibt es noch diese Meldung, die noch wichtig werden könnte. In Brüssel treffen sich heute Abend die Staats- und Regierungschefs der EU. Die wollen jetzt nach der Europawahl über die Vergabe der wichtigsten Jobs sprechen. Unter anderem geht es darum, ob Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit Kommissionspräsidentin wird. Wenn sich da heute irgendwas tut, hört ihr das natürlich morgen bei uns.
Ja, und jetzt sprechen wir über ein Thema, bei dem ich behaupten würde, Marlies, dass es Leuten wie dir und mir schwerfällt, aus eigener Erfahrung zu berichten. Also wir stehen beide Vollzeit im Beruf und haben auch Familie. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Einsamkeit, wie geht's dir damit? Kennst du das?
Ganz ehrlich, wäre ich manchmal sehr gerne im dicke Mitte-Familientrubel eher alleine. Aber so alleine und einsam ist ja schon ein Unterschied, ne? Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, ich habe auch gerne mal Zeit für mich, das kann ich total nachvollziehen. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes als Einsamkeit. So richtig verspürt habe ich das Gefühl noch nicht. Und so wie mir geht's glücklicherweise vielen, aber gleichzeitig kennen eben viele das bedrückende Gefühl, alleine zu sein.
Und so richtige Einsamkeit, die kann auch krank machen. Und darauf möchte die Bundesregierung jetzt aufmerksam machen mit einer großen Aktionswoche. Könnte ja sein, habt ihr vielleicht schon mal bemerkt, dass Nachbarn oder Organisationen in eurer Nähe mal am schwarzen Brett sogar im Supermarkt einen Aushang gemacht haben oder zum Kaffee einladen. Also sowas ist auch gedacht, ne? So einfach soll das Zusammenkommen sein in dieser Woche. Und diese Aktionswoche gibt es wirklich, weil wir hier von einem gesellschaftlichen Problem sprechen.
Von 100 Menschen fühlen sich 5 bis 15 einsam, das schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Rechnerisch wären das bei mir in Hannover mehr als 80.000 Menschen und bei dir in Köln, Marlies, etwa doppelt so viele. Die WHO bezeichnet Einsamkeit deswegen auch als Pandemie des 21. Jahrhunderts.
Und das zeigt auch, also Pandemie, ne, dieses Wort, dass Menschen tatsächlich unabhängig vom Alter einsam sind. Es trifft nicht nur ältere Menschen, aber am Ende doch ganz überwiegend die Älteren. Monika zum Beispiel. Die ist heute 72, die hat sich aber das erste Mal einsam gefühlt, als sie 35 war. Und damals war ihr Mann gestorben. Sie stand plötzlich ganz alleine da mit ihren 3 Kindern.
Einsamkeit macht traurig, leicht depressiv. Und wenn man nicht aufpasst, bleibt man ganz schön drin hängen.
Und dass jemand solche Gefühle entwickelt, weil ein Partner gestorben ist, kann man nachvollziehen. Aber es kann auch eine Krankheit sein oder psychische Probleme, körperliche Probleme, die dazu führen, dass man einsam wird und sich so fühlt.
Seit der Corona-Pandemie hat die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich einsam fühlen, auch nochmal zugenommen. Die Frage, die uns bei diesem Thema bewegt, ist natürlich, was hilft denn eigentlich gegen Einsamkeit? Na, zuerst mal das Gefühl nicht abzutun und zuzugeben, dass einen die eigene Situation bedrückt. Und das versucht das Kompetenznetz Einsamkeit Betroffenen auch zu vermitteln. Das Zentrum arbeitet an der heute startenden Aktionswoche mit und es wird seit 2 Jahren von der Bundesregierung gefördert. Das gesellschaftliche Problem, das wird also erkannt.
Also es gibt eine Webseite, könnt ihr draufgehen, dann könnt ihr eine Landkarte öffnen und eine Postleitzahl eingeben. Habe ich gemacht. Ne? Da kann man sehen, welche Angebote es so gibt. Entweder so etablierte von Hilfsorganisationen wie Caritas oder Arbeiterwohlfahrt. Aber auch Private sind dabei. Zum Beispiel eine Seniorenbegleitung habe ich entdeckt oder so ein Quartierstreff. Ne? Das ist dann auch was für jüngere Menschen. Und die Webseite verlinken wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung.
Ja, und Monika, wir haben sie ja vorhin gehört, die 72 Jahre alte Seniorin. Sie hat für sich auch eine Lösung gefunden.
Das Beste ist natürlich rauszugehen, sich Hilfe zu holen. Vielleicht ist auch jemand da, der einen mal mitnimmt. Und aufpassen, dass man sich nicht von anderen, die einsam sind, noch runterziehen lässt. Das ist auch ganz wichtig. Denn das ist eine große Gefahr, wenn man alleine ist.
Und dafür gibt es zum Beispiel Apps wie Meet 5 oder auch Friends Up. Da lassen sich unkompliziert Menschen in der Umgebung finden, mit denen man sich treffen kann.
Oder Vereine, ne? Der Klassiker. Gibt es ja wirklich überall in Deutschland und zu allen Themen. Also ganzes bundesweite Angebot. Und der Deutsche Olympische Sportbund zum Beispiel, der hat dazu ein Projekt gemacht. Vereint gegen Einsamkeit haben sie es genannt. Und die wollen Menschen helfen, ne? Egal wie alt die sind, einen Sportverein in ihrer Nähe zu finden.
Ihr findet die Webseite mit all den Angeboten in unseren Folgenbeschreibungen. Und da findet ihr dann auch noch einen Podcast zum Thema Einsamkeit und wie ihr da wieder gut rauskommt von den Kollegen von Quarks Daily.
So, wo wir schon bei Vereinen waren. Ich weiß nicht, ob ihr alle was mit Schützenfesten anfangen könnt. Also für mich ist Schützenfest und Umzug so ein Flashback. Leben auf dem Dorf, 90er Jahre am Niederrhein. Die Schützen ziehen da so durchs Dorf und die Schützenkönigin ist dabei. Alle Frauen, die sie begleiten, haben wirklich Kleider an, die zu 100% aus Plastik bestehen. Aber ich fand die damals sensationell. Also so gerne hätte ich auch so eins gehabt, ne? Und nie wäre ich drauf gekommen zu fragen, ob bei diesen Schützen eigentlich Frauen mit dabei sein sollten. Aber das hat jetzt den Bürgerschützenverein Neuss tatsächlich jahrelang beschäftigt. Also die richten ein Schützenfest aus. Das gilt als das größte der Welt von einem einzigen Verein. Und die haben sich mit dieser Frage, ich möchte sagen, geplagt.
Die Bürgerschützen Neuss, das ist eine Stadt zwischen Köln und Düsseldorf. Da waren Frauen beim Feiern zwar immer schon dabei, aber sie durften nicht mitbestimmen. Also sie waren keine aktiven Mitglieder. Und Konstanze Ströks gehört zu den Frauen, die jahrelang mit den Männern im Verein jetzt an einem Kompromiss gearbeitet hat.
Ich glaube, das größte Problem war gar nicht so sehr, ob Frauen aufgenommen werden oder nicht, sondern das größte Problem war, dass viele Leute dachten, das Fest verändert sich in den Grundzügen. Und ich glaube, das konnten wir so ein bisschen ausräumen.
Ob sich da jetzt was ändert, weiß noch keiner. Aber was die Bürgerschützen Neuss jetzt bald erlauben, ist, dass Frauen eben aktive Mitglieder sein dürfen. Die haben dann Stimmrecht, aber die dürfen nicht mitmarschieren. 83% der Mitglieder haben aber für diese Neusatzung gestimmt, eben vor allem, weil Frauen ja beim Feiern immer schon mit dabei waren. Und Monika auch, Monika Barken, die engagiert sich auch in Neuss bei den Bürgerschützen für mehr Beteiligung der Frauen.
Ist, ich sag mal so schön, ein kleines Revolutionchen für Neuss, weil man lange nicht damit gerechnet hat. Und ich denke, das ist ein erster Schritt, das ist ein Auftakt.
Das klingt jetzt für alle, die mit Schützen gar nichts zu tun haben, irgendwie abstrus, ne? Aber Schützenvereine sind wirklich sehr traditionelle Vereine. Und dennoch gehen sie in Deutschland sehr unterschiedlich mit diesem Thema Frauen um.
Ja, in Stavern im Emsland sind Frauen mit ihrem Antrag, auch in den Schützenverein eintreten zu dürfen, gescheitert. Aber hier bei mir in Niedersachsen, in Osnabrück, meine Heimat, da gibt es den Schützenverein Atta. Da ist Christopher Hartmann Präsident, der ist 34 Jahre alt und der sagt, wir haben uns schon ganz früh für Frauen geöffnet, hatten 1988 die erste Schützenkönigin im Verein.
Wir hatten sogar Anfang der 90er Jahre mal dreimal hintereinander eine Schützenkönigin in unserem Verein. Das ist schon ein Unikum hier in unserem Kreis. Mittlerweile ist es aber Normalität geworden, dass auch alle anderen Schützenvereine in unserem Kreis Frauen in ihren Reihen haben und auch Schützenköniginnen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass andere Vereine das nicht machen.
Gut 14.000 gibt es übrigens. Also gut 14.000 Schützenvereine in ganz Deutschland. Das Ganze stammt ja noch aus dem Mittelalter. Die meisten übrigens in Bayern, dann Niedersachsen. Ne? Liegst du noch vor mir, lieber Moritz. Und dann Nordrhein-Westfalen. So Moritz, darauf jetzt ein Prösterchen. War ja auch unsere erste Sendung heute zusammen.
Die allererste Sendung. War richtig schön.
Und uns findet ihr natürlich mit allen Folgen, ne? 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen in der ARD-Audiothek. Auch alle anderen weiteren Sachen, die wir euch empfehlen können und wollen, rund um unsere Themen. Und wir sind morgen dann wieder für euch da.
Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.